Vielen Dank. Ich muss noch ein bisschen meinen Ort finden. Ich probiere es mal hier oben erstmal. Bei Hartmut Palmer habe ich Obst gekauft. Helmut! Helmut Palmer habe ich in Ulm auf dem Münsterplatz als kleiner Junge Obst gekauft. Und dass Stuttgart Störenfriede hervorbringt, weiß ich auch deshalb, weil mein Vater hier geboren ist. Und übrigens auch hier begraben liegt, was für mich diesen Besuch auch besonders macht. Also Störenfriede. Mein Vortrag hat 6 Teile. Erstens Wechselbad. Zweitens die Wahrheit liegt an der Schwelle. Drittens puer robustus, eine Begrüßung. Viertens Störenfriede, ein Überblick. Fünftens Störenfriede heute. Und sechstens, wenn die Zeit noch reicht, Donald Trump. Da ich immer aufpassen muss, dass ich nicht zu lange spreche, will ich auch gleich loslegen mit dem Wechselbad. Und danke nochmal herzlich für die Einladung und die 2 reizenden Einführungen, die ich jetzt verzweifelt versuche, im Niveau zu unterbieten. Diese Zeiten gehen einem an die Nieren. Man hat manchmal gar keinen Mut mehr, die Nachrichten zu hören, weil man eigentlich den Eindruck hat, verfolgt zu werden von einer Kette von Katastrophenmeldungen, große Terroranschläge in London, Barcelona, der Amoklauf in Las Vegas, die ganze Geschichte beim G20-Gipfel allein in diesem Jahr, dann noch die kleineren Aufreger, die kein Blut vergießen lassen, aber die Fragilität unserer modernen Ordnung verdeutlichen. Twitter, Meldungen von Trump, Raketenstarts von Nordkorea und außerdem noch wiederum auf der anderen Seite der Wichtigkeit die dunklen Wolken, die jenseits aktueller Aufreger über uns aufziehen, etwa mit Bezug auf die Klimakatastrophe. Also man hat eigentlich keine Lust mehr auf diese Aufreger. Und entsprechend gibt es ein sehr starkes Bedürfnis, das vielleicht vor Weihnachten sogar noch anschwillt, nämlich das Bedürfnis nach Ruhe. Man will einfach seine Ruhe. Entsprechend ist man mit einem grundsätzlichen Affekt ausgestattet gegen die Ruhestörer. Man kann so gesehen sagen, dass diese Zeit, in der wir leben, eine Hobbes-Zeit ist. Also eine Zeit, zu der der englische Staatsphilosoph Thomas Hobbes, über den noch zu reden sein wird, passt. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten, sagte Brecht. Wirklich, wir leben in Hobbeschen Zeiten, könnte man heute sagen. Wenn man sich von diesem Gefühl einfangen lässt, dann vereinfachen sich die inneren Bestrebungen, die man spürt. Dann gibt es eben nur noch dieses eine Bedürfnis nach Sicherheit. Dass man einklagt bei Institutionen, dass man für sich selbst herstellt, vielleicht in Deutschland nicht so populär durch Waffenbesitz oder eben durch andere Maßnahmen. Man gittert sich ein, man verzieht sich in einen Käfig, der golden oder stahlhart sein kann, wie auch immer. Wenn man sich, und deshalb heißt dieser erste Abschnitt meines Vortrags Wechselbad, von diesem Gefühl einfangen lässt, verpasst man etwas am Leben, aber auch am Wissen. Ich bin im Fahrstuhl gerade hochgefahren und versuch's mir jetzt zu merken, Leben, Welt, Wissen kam da und Kunst noch. Aber wenn Sie Glück haben, reden wir heute auch noch in der Diskussion über Leben, Welt und Wissen. Über verschiedene Stockwerke, obwohl wir im Falschen sind jetzt. Wir müssten dann eigentlich wandern. Denn das gehört natürlich eng zusammen. Warum verpasst man etwas an dieser Weltlage, wenn man sich praktisch in dieses Gefühl hineinfallen lässt. Wir sind geneigt, psychologisch uns sehr stark von dem in Anspruch nehmen zu lassen, was gerade passiert. Und wenn ich Sie jetzt einlade, einen Schritt zurückzutreten, dann kommt es eigentlich dem Vorgang gleich. Das Teleobjektiv, durch das Sie auf eine ganz eng ausgewählte Zeit schauen, zu vertauschen mit einem Weitwinkelobjektiv, wo Sie eben auch noch die Ränder daneben wahrnehmen und zur Seite schauen können. Und dann können Sie zum Beispiel denken an das Jahr 2011 oder an die letzten Tage des Jahres 2010, als der Obsthändler, der tunesische Mohamed Bouazizi, sich verbrannte. Ein tragischer Vorgang, der, wie Sie wissen, die sogenannte Arabellion oder den arabischen Frühling ausgelöst hat, der dann eben im Jahr 2011 zum Sturz verschiedener Diktaturen führte. Zum Jahr 2011 gehört auch die Bewegung Occupy Wall Street und andere Bewegungen dieser Art. Man kann sagen, dass damals so etwas wie ein Duft in der Luft lag, ein Duft von einer Welt, die irgendwie anders sein könnte, als sie gerade ist. Nun werden Sie sagen, von wegen, es hat sich doch gezeigt, dass dieser arabische Frühling dann zu den Ihnen bekannten, uns allen bekannten Verwicklungen und Rückwendungen geführt hat und insofern dieses Jahr 2011 nicht als ein Jahr betrachtet werden kann, das sozusagen gezeichnet ist, statt durch das Bedürfnis nach Sicherheit, durch das Bedürfnis nach Aufbruch, sondern dieses Jahr ist eigentlich ein Missverständnis darüber, dass man die Welt ändern könnte. Das kann man immer leicht altklug sagen im Rückblick. Zum einen muss dabei ergänzt werden, dass natürlich in bestimmten Ländern diese Restauration nicht in dieser Weise erfolgt ist, zum Beispiel in Tunesien. Die sind den wirklich los, den Ben Ali. Und in anderen Ländern kann man sagen, es gab einen Rollback, aber wenn man von vornherein, das ist jetzt einfach nur mein bescheidener Punkt, das Gefühl, dass man etwas ändern könnte oder auch den Mut, dass man stört, praktisch begräbt, dann hat man immer die Ausrede parat, dass es eben am Schluss sowieso schlecht rauskommt. Und dann wäre es nie zu einer französischen Revolution gekommen, nie zur Wende in der DDR, weil man eigentlich ja immer dieses Argument parat hat, es geht nach hinten los. Dieses Argument legt sich uns nahe, wenn wir über die Schwierigkeiten, die kleinen Schritte bei der Veränderung von Gesellschaften nachsinnen, aber es ist eigentlich kein Argument, sondern nur sowas wie ein typischer Verdacht, den man dann immer mit sich rumträgt und für den man dann auch immer leicht Bestätigungen findet. Aber eben nicht durchgängig. Das heißt, wir befinden uns tatsächlich nicht nur in Hobbeschen Zeiten. Es gibt auch Jahre, die eben anti-Hobbesche Zeiten sind, gewissermaßen. Und teilweise galt das eben für das Jahr 2011 und teilweise galt das auch für andere Jahre. Wir schwanken also, deshalb heißt dieser erste Abschnitt wechselbar, zwischen dem Gefühl, dem überwältigenden Gefühl der Ruhe und dem Gefühl, dass es doch alles anders sein könnte. Gepaart mit der Bereitschaft, sich dafür auch einzusetzen. Und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten haben Sie ja bezogen auf Stuttgart auch schon eingangs angeführt. Also, es heißt, es gibt auch sowas wie politische Mobilisierung und politische Stabilisierung. Und zwischen diesen zwei Polen spielt sich ein Gutteil der Geschichte der letzten Jahrhunderte und auch unserer gegenwärtigen Gesellschaft ab. Soweit wechselbar. Jetzt kommt mein zweiter Abschnitt. Die Wahrheit liegt an der Schwelle. Ich versuche jetzt mal Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man eigentlich mit diesem Wechselbad auf eine produktive Weise umgehen kann und wie man sich es überhaupt verständlich machen kann, dass es diese zwei Aspekte gibt, dass es immer Ordnungen gibt, dann aber auch Störungen der Ordnung, aus denen wieder andere Ordnungen hervorgehen, gegebenenfalls, oder eben Störungen der Ordnung, die die alte Ordnung zusammenfallen lassen und zu einem Chaos führen. Um sich diese Polarität verständlich zu machen, ist es sinnvoll, sich an einen ganz unverdächtigen Zeugen zu halten, nämlich an den amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson. Der hat nicht nur gesagt, als er in Paris die vorrevolutionäre Zeit erlebte, ich liebe ein bisschen Rebellion dann und wann, es ist wie ein Sturm in der Atmosphäre. Für einen Präsidenten ein ziemlich ungewöhnliches Bekenntnis. Er hat auch einen ganz unauffälligen, scheinbar unauffälligen Satz gesagt, und zwar den Satz, die Erde gehört den Lebenden. Was soll der uns sagen? Nun, dahinter steckt eine politische Finesse. Denn gesagt wurde dieser Satz gegen die Vorstellung, dass die inzwischen tot sind, diese Erde mit ihren Ordnungen so geregelt haben, dass wir dann nichts anderes tun können, als uns an diese Regeln zu halten. Das fand Jefferson tyrannisch. Und er nannte sogar eine Demokratie, in der irgendwann mal demokratisch Regeln aufgestellt worden sind, die dann aber sozusagen entfristet für alle folgenden Generationen gelten sollen, auch tyrannisch. Er nannte auch diese demokratisch gefällten Entscheidungen tyrannisch, wenn sie, darüber hat er sich große Gedanken gemacht, von einer Generation auf die andere übergreifen und die folgende Generation gewissermaßen verknechten. In gleicher Weise wollte er sich selbst Zurückhaltung auferlegen, bezogen auf die politischen Entscheidungen, die er als Lebender fällen wollte. Das heißt, auch die Entscheidungen, die er fällen wollte, sollten sich bescheiden verhalten gegenüber den Folgegenerationen, denen das Recht zugestanden wurde, diese Entscheidungen zu revidieren. Was ist nun die Pointe an dieser relativ schlichten Überlegung? Die Pointe besteht darin, dass Jefferson darauf hinweist, mit vielen anderen Autoren auch, dass wir, wenn wir über politische Ordnung sprechen, eigentlich eine unzureichende Beschreibung liefern dieser Ordnung, wenn wir so tun, als bestünden sie nur aus Regeln und Institutionen. Faktisch bestehen sie aber aus Praktiken, aus Handlungen, aus Menschen, die diese Ordnung dann ja auch vertreten müssen oder nicht, die sie sich aneignen. Wir haben ein ständiges Kommen und Gehen in Gesellschaften. Ich spreche in dem Zusammenhang gerne von innerer Migration. Also jetzt, ich meine jetzt nicht die äußere Migration, sondern tatsächlich das, was in unseren Gesellschaften auch ohne Flüchtlinge stattfindet. Wir haben ein ständiges Kommen und Gehen in Gesellschaften, was bedeutet, dass wir, und da kommt jetzt dieses Wort, die Wahrheit liegt an der Schwelle ins Spiel, dass wir eben ständig beobachten, wie Menschen in eine Gesellschaft hineinwachsen, dann in einer Gesellschaft wichtige Rollen spielen oder auch von dieser Gesellschaft zurückgestoßen werden, sich von dieser Gesellschaft aber auch abgestoßen fühlen, also in diesem doppelten Sinne, dass man etwas abstoßen findet, aber auch abgestoßen wird. Also wir haben ein ständiges Kommen und Gehen in dem Sinne, dass sich dieser Körper, das was die Franzosen den politischen Körper nennen, ständig verändert, die Zusammensetzung desselben. Und das heißt, die Selbstbestimmung, die politische Selbstbestimmung, die Jefferson forderte, bestand dann eben auch darin, dass er sagte, jede Generation soll das Recht haben, diese Ordnung zu überdenken und zu überprüfen und im Zweifelsfall auch zu überwinden. Diese große Beweglichkeit von politischen Ordnungen steckt also als ein unverzichtbares, auch untilgbares Element in diesen politischen Prozessen drin, sobald man nur merkt, dass es sich hierbei eben nicht nur um sozusagen Papierwüsten handelt, in denen Gesetze festgehalten sind. Die Lebendigkeit hängt an den Menschen, die Ordnungen tragen und die sich jeweils immer neu in einem Prozess der Wiederholung, in einem Prozess der Überprüfung mit der Frage beschäftigen können, ob sie es denn weiter so halten wollen wie bisher oder nicht. Und diese Überprüfung, die findet an der Schwelle statt, an der Menschen dann beschließen, mitzuspielen oder auszusteigen oder aufzustören oder sich abzuwenden. Den Satz, die Wahrheit liegt an der Schwelle, habe ich natürlich geklaut von einem politischen bayerischen Provinzpolitiker, der jetzt bald Ministerpräsident wird. Und er hat gesagt, in der Flüchtlingshochzeit der Flüchtlingsströme, die Wahrheit liegt an der Grenze. Der wiederum war geklaut, der Söder-Satz, von einem anderen Satz, den Sie kennen, nämlich einem Fußballsatz. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und die Wahrheit liegt auf dem Platz trifft eigentlich ganz gut dieses Phänomen, was ich aus bin, nämlich das Phänomen, dass es um die tatsächliche Bewährung von irgendetwas, um das Gelebte einer Demokratie zum Beispiel geht und nicht um irgendeine gesetzliche Ordnung allein. Die muss tatsächlich verkörpert und vertreten werden. Das heißt, die Wahrheit liegt dann auf dem Platz, zum Beispiel im politischen Raum. Aber das würde praktisch der Tatsache noch nicht genug Rechnung erweisen, dass es sich bei diesem Platz nicht um einen Platz handelt, der genau zum Beispiel für 22 Spieler vorgesehen ist, sondern auf diesem Platz findet dieses Kommen und Gehen statt. Söder wusste gar nicht, welche tiefe Wahrheit er aussprach, als er sagte, die Wahrheit liegt an der Grenze. Er meinte es natürlich auch ganz anders, aber der Punkt ist tatsächlich, dass wir hier, wenn wir die Grenze durch die Schwelle ersetzen, an diesen Punkt rühren, an dem diese Aushandlungsprozesse stattfinden, in denen darüber entschieden wird, mache ich mit, unter welchen Bedingungen mache ich mit, steige ich aus, störe ich oder mache ich irgendeinen konstruktiven Beitrag, um die Ordnung dann auch auf dem Platz gewissermaßen zu verändern. Dieses Thema von Stabilität und Mobilität in modernen Gesellschaften liegt in dieser Grundstruktur, in dieser Mischung aus Geschichte und Gesellschaft, die ich versucht habe, gerade zu umreißen anhand dieser kleinen Erinnerung an Thomas Jefferson. Wir können dann schon erahnen auch, und darum wird sich der restliche Teil meines Vortrags vorwiegend drehen, dass die Frage, wie wir dann mit Störungen umgehen und wie wir Störungen beurteilen, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Natürlich auch in Abhängigkeit von der Ordnung, gegen die sich dann eine Störung richtet. Also ich habe zunächst mal ein ganz weites Verständnis von Störungen und betrachte eine Störung einfach erstmal als einen massiven Versuch, bei diesem Schwellenprozess, wo man sich irgendwie in eine Ordnung hineinbewegt, auch hineinlebt, dass man bei diesem Schwellenprozess sozusagen ausschert und Widerstand leistet, in welcher Form auch immer. Jetzt haben Sie also ein Bild vor Augen, das sich so darstellt, so hoffe ich jedenfalls, dass Sie versuchen, sich aus diesem überwältigenden Bedürfnis nach Sicherheit ein bisschen rauszuziehen, im Wissen darum, dass unsere Gesellschaft eben in vielen Schlüsselphasen der Geschichte eine Beweglichkeit aufgewiesen hat und auch unter Beweis stellen konnte. Und wir haben dann gleichzeitig dieses Phänomen, dass wir nicht nur sozusagen aus der Vogelschau da drauf schauen, sondern uns auch an die Figuren halten wollen, die sich an einer solchen Schwelle bewegen. Und die Schwelle scheint mir als Ausdruck besonders passend, weil sie eben typischerweise niedriger ist als eine Grenze, weil man sich auf ihr auch aufhalten kann, hin und her überlegen kann, mache ich einen Schritt voraus, unter welchen Bedingungen tue ich das. Also das Ganze ist eine etwas offenere Struktur, und es gibt nicht so klare Eintrittsregeln, Übertrittsregeln, wie das etwa beim Grenzübertritt der Fall ist. Wenn wir jetzt diese verschiedenen Spielzüge, die Menschen als Störenfriede an dieser Schwelle vollziehen können, genauer besichtigen wollen, dann haben wir viel vor, dann brauchen wir sowas wie einen roten Faden. Teil 3, Pur Robustus, eine Begrüßung. Der rote Faden, den ich Ihnen anbiete, heißt Pur Robustus. Und dieser Pur Robustus ist total vergessen, kein Mensch hat sich um ihn gekümmert. Was ich ein totales schwaches Bild meines Faches finde. Ich verstehe es nicht so richtig, aber im 19. Jahrhundert findet man alle möglichen Texte, da stand immer der berühmte Pur Robustus. Als ich das zum ersten Mal las, habe ich gedacht, nee, berühmt ist der nicht, ich kenne ihn überhaupt nicht. Und bin dann neugierig geworden und daraus ist dann diese Forschung geworden. Ich gebe Ihnen einfach, ich würde Sie einfach einladen, mit mir zusammen diesen Pur Robustus zu begrüßen. Und dazu führe ich Sie zurück an den Anfangspunkt der ganzen Geschichte und an das letzte prominente Auftreten dieser Figur. 1647. Thomas Hobbes veröffentlicht die zweite Auflage seines ersten Entwurfs der Staatsphilosophie vom Bürger und schreibt dann ein Vorwort, in dem es heißt, der böse Mensch sei so etwas wie ein Pur Robustus oder ein Mann mit einem kindischen Sinn. Der hat das in Lateinisch geschrieben, also vir animo puerili, vel pur robustus. Das ist die sozusagen Urformel, in der Pur Robustus zum ersten Mal seinen Auftritt hat. Thomas Hobbes, das habe ich eingangs schon angesprochen, ist jemand, der um Sicherheit bemüht ist und der die staatliche Ordnung mit enorm großer Macht ausstatten will, um diese Sicherheit herzustellen. Gleichzeitig ist er deshalb der Begründer der politischen Philosophie der Neuzeit, weil er diese absolute staatliche Macht anders rechtfertigt, als das sonst andere gemacht haben zu seiner Zeit noch. Nämlich nicht mehr unter Rekurs auf eine göttliche Legitimierung. Sondern er hat gesagt, wenn wir eine staatliche Ordnung errichten wollen, dann müssen wir, und deshalb ist Hobbes auch ein Theoretiker des Individualismus, nicht nur der staatlichen Macht, dann müssen wir ansetzen bei denen, die sich dann auch an diese Gesetze halten sollen. Wenn diese Gesetze immer nur als Zwangsmaßnahmen über uns hereinbrechen oder über das Volk hereinbrechen, wenn dem Volk die Einsicht fehlt in die Regelkonformität, dann werden sie grummeln und ihrem Unwillen dann doch irgendwie Luft verschaffen. Wir brauchen also so eine Art Rechtfertigung, wie man neudeutsch sagen würde, bottom-up, nicht nur top-down. Und deshalb knöpft er sich das Individuum vor und betreibt praktisch ein Gedankenexperiment, das darauf hinausläuft, ich will das jetzt nicht zu sehr ausdehnen, dass er dem Individuum sagt, was hast du eigentlich für eine Alternative? Entweder du hältst dich nicht an die Regeln, das wird dann, und wenn das dann auch die anderen nicht tun, dann wird dieses Individuum ein Leben führen, das einsam, ekelhaft, tierisch, brutal und kurz ist. Solitary, poor, nasty, brutish and short, weil dann eben ein großes Hauen und Stechen und der berühmte Krieg aller gegen alle ausbricht. Du solltest also, wenn du nur ein bisschen über ein bisschen Vernunft verfügst, einsehen, sagt Hobbes gewissermaßen diesem Individuum, dass du dich an die Regeln halten solltest. Und nur Menschen, die eine besondere Art von Renitenz aufweisen und, wie er dann eben auch sagt, durch einen Mangel an Vernunft gekennzeichnet sind, werden diese Einsicht vermissen lassen. Diese Menschen sind verkörpert durch den Pur Robustus, denn der ist genau der, der das nicht tut. Der Pur Robustus ist ein böser Mensch, ins Englische übersetzt damals the strong and sturdy boy und ins Deutsche übersetzt sowas wie der kräftige Knabe oder der starke Kerl. Dieser Pur Robustus ist also jemand, der zwei Eigenschaften hat, die sich aus seinem Namen ergeben. Erstens, er ist robust, das heißt, er kann Leute tatsächlich schädigen. Wir sprechen hier über einen erwachsenen Menschen, nicht über so einen pubertären, wild gewordenen, hormongesteuerten jungen Mann, sondern über einen Erwachsenen, der also schädigen kann. Das ist aber praktisch weniger interessant, dieses Schädigen können, als die andere Eigenschaft, nämlich dieser kindische Sinn. Deshalb heißt er pur, weil er einen kindischen Sinn hat, also diesen Mangel an Vernunft und es einfach nicht einsieht. Jetzt werden Sie sich fragen, was hat dann eigentlich Hobbes als nächstes vor? Sie können sich auch vorstellen, was er vorhat. Hobbes bittet sozusagen dieses verkommene Individuum, das nur an sich denkt und denkt, sich sozusagen gesund stoßen zu können, indem es sich nicht an Regeln hält, kurz auf die Bühne der Weltgeschichte und schubst es dann wieder sofort von dieser Bühne der Weltgeschichte herunter. Denn dieses Argument ist natürlich gewissermaßen ein Totschlagsargument. Also wie kannst du nur so blöd sein, ist es auf einfach gesagt übersetzbar, aber ohne dass damit das Argument irgendwie verwässert würde. Wie kannst du nur so blöd sein, dich nicht an Regeln zu halten? Eigentlich müsste es darauf rauslaufen, dass jeder mindestens dieses bisschen Vernunft aufbringen müsste, sich an Regeln zu halten, denkt Hobbes. Und denkt, er bittet den pur Robustus mal kurz hoch und damit wird er da wieder der Vergessenheit preisgegeben. Von wegen, also Irrtum, lieber Thomas. Und der Irrtum liegt auch systematisch sehr tief, was ich jetzt nur andeuten kann. Es ist tatsächlich nicht wahr, dass nur ein bisschen Vernunft ausreichen würde, um sicherzustellen, dass Menschen sich an Regeln halten. Und das ist jetzt eine Riesendebatte, die mit dem Blick auf die Uhr ich abkürzen muss. Aber der Kern des Arguments lautet, dass es bei Hobbes ja so ist, dass er immer an das Eigeninteresse des Individuums appelliert. Das Individuum soll sich aus seinem eigenen Interesse heraus an die Regeln halten. Ja? Und dass es sehr, sehr viele Situationen gibt, weshalb der pur Robustus eben auch dann in dieser Hobbeschen Version millionenfach seit 1647 durch die Welt geistert, in der es tatsächlich hochvernünftig sein kann, die Regeln zu brechen. Und es haben ganz viele so gemacht. Vernünftig jetzt in dem Sinne, wie das bei Hobbes Vernunft heißt, nämlich, dass es dem Eigeninteresse dient. Das ist sein Verständnis von Vernunft, was natürlich sehr eng ist. Also, Sie können sich leicht vorstellen, dass zum Beispiel jemand, wenn er unbeobachtet bleibt, Regeln bricht. Haben wir vielleicht alle schon mal gemacht. Sie können sich auch leicht vorstellen, dass es sein kann, dass wenn der Preis groß genug ist, den man durch etwa einen Regelverstoß erringt, also die Beute groß genug ist, dass man es einem dann auch egal ist, wenn man aus dieser Gesellschaft ausgestoßen wird oder dass man sich aus dieser Gesellschaft davon macht. Denn man hat genug, um sich irgendwo die karibische Insel zu kaufen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Konstellationen, in denen es im Sinne von Hobbes genau nicht darauf rausläuft, dass dieses Individuum sich dem Staat, der staatlichen Ordnung, dem berühmt-berüchtigten Leviathan, unterwirft. Damit ist also praktisch dieser böse Störenfried, auf den ich gleich nochmal zurückkommen werde, bei meinem Überblick über Störenfriede, den Hobbes auf die Bühne bittet, 1647, nicht wieder gleich im Grab gelandet, sondern betreibt sein Unwesen bis in die heutige Zeit. Um einen Teil der weiteren Geschichte vorwegzunehmen, das lasse ich mal beiseite, Entschuldigung. Ich springe lieber zum Jahr 1957, und zwar zum 20. Mai 1957. Begrüßen Sie mit mir den Studierenden Tantian Rong, Physikstudent, 22 Jahre alt, an der Universität Peking. An diesem Tag tritt er aus der Mensa gewissermaßen des Gebäudes heraus, und vor der Mensa befindet sich eine Wand. Und die übliche Art der Kommunikation unter Chinesen im politischen Raum sind die sogenannten großen Plakate, die Wandzeitung. Die Wandzeitung ist eine Institution im politischen Diskurs Chinas. Also hat Tantian Rong an diesem Tag auch eine große Wandzeitung an diese Wand fixiert. Und die Überschrift dieser Wandzeitung lautet »Giftiges Unkraut«. Und der erste Satz lautet, Heraklit hat gesagt, dass die alten Männer aus der Stadt vertrieben und die bartlosen Jungen die Macht übernehmen sollen. Dann geht es so weiter und die Unterschrift lautet dann pur Robustus. Und zwar auf Lateinisch. nicht auf Chinesisch wie der Rest. Zum Glück verfügen wir über einen Augenzeugenbericht eines Mitstudenten, der sagt, dass Tan Tianrong eine große Brille und gütige Augen gehabt habe. Und dann haben sich die Studierenden da versammelt um Tan Tianrong und ihn gefragt, was soll das heißen da unten? Pur robustus. Dann hat er geantwortet, wenn du Friedrich Engels gelesen hättest, dann wüsstest du das. Warum erzähle ich die Geschichte? Erstens 1957, dieser Auftritt des Pur Robustus ist der letzte bemerkenswerte Auftritt einer politischen Figur, die sich so nennt. Zweitens, wir haben hier einen ganz reizenden Herrn vor uns, Tan Tianrong. Denn wenn Sie die Dokumente lesen, die von ihm überliefert sind und die bisher nur auf Chinesisch veröffentlicht worden sind, ich kann kein Chinesisch, aber ich habe dann eben für das Buch diese Flugblätter und so weiter übersetzen lassen und auch andere Texte. Also wenn Sie diese Texte lesen, dann tritt Ihnen jemand entgegen, der keinesfalls ein böser Störenfried ist, sondern er gehört, wie als Hintergrund hinzugefügt werden sollte, der sogenannten 100-Blumen-Bewegung an, die in diesem Jahr 1957 eine kurze Blüte hatte, weil Mao in einem Anfall von demokratischen Frühlingsgefühlen eine Liberalisierungsphase eingeläutet hat in China. Also knapp 10 Jahre nach der Machtübernahme sozusagen. Er hatte das Gefühl, er müsse die Bevölkerung wieder mit ins Boot holen und nicht nur die Parteikader die Macht haben lassen. Und deshalb sagte er, lass 100 Blumen blühen, lass 1000 Schulen miteinander wettstreiten. Und das haben die Studierenden ernst genommen, wie Tan Tianrong, dem Führer dieser 100-Blumen-Bewegung an der Pekinger Universität. Und er hat in seinen Flugblättern Meinungsfreiheit, Demokratie gefordert und hat diesen Begriff pur robustus positiv umgenutzt für sich. Um damit eine Art von Frische und Belebung und Öffnung in dieses verkrustete System hineinzubringen. Die Hoffnung währte kurz. Nach ein paar Wochen war der Spuk vorbei, Mao wurde die Sache zu heiß und Tan Tianrong wurde 20 Jahre in den äußersten Nordosten, kalten Nordosten Chinas verbannt und kam erst nach dem Ende der Viererbande Mitte der 70er Jahre wurde erst wieder rehabilitiert. Also, wir haben am Anfang der Geschichte des Pur Robustus den bösen Störenfried. Am Anfang die eine Seite dieser Bewertung von Störung, über die ich vorhin gesprochen habe. Und wir haben am Ende dieser Geschichte des Pur Robustus, am vorläufigen Ende, den guten Störenfried, der für diese Beweglichkeit in einem politischen System streitet und eine offene Diskussion fordert, aber natürlich gegen Regeln verstößt und dafür mit erheblichen persönlichen Risiken und mit persönlichen Schädigungen dann auch rechnen muss. Und die fallen dann auch über ihn her, wie auch über 400.000 andere, die da in dieser Zeit verbannt werden. Das ist also der Anfangspunkt und der Endpunkt einer Geschichte des Pur Robustus. Diese Figur kann eben als roter Faden dienen für diese wechselnden Bewertung und Beschreibung des Störenfrieds, weil in den 300 Jahren, die diese Geschichte währt, diese Figur eben von sehr vielen bedeutenden Denkern aufgegriffen worden ist. Sie haben das gerade schon erahnt, weil Tan Tianrong sich ja gar nicht auf Hobbes beruft, sondern eben auf Engels. Es ist also Thomas Hobbes, der ihn zum ersten Mal erwähnt. Es kommt dann Diderot und Rousseau und Helvetius und Tocqueville und Marx und Victor Hugo und Freud und Leo Strauss und noch ein paar andere und eben Tan Tianrong. Nehmen Sie nur Victor Hugo. Manche von Ihnen haben vielleicht den Glöckner von Notre Dame gelesen. Manche haben vielleicht den Film mit Anthony Quinn und Claudia Cardinale gesehen. Victor Hugo nennt den Anthony Quinn, also den Quasimodo, der nur so zu sagen ein Mensch ist, Quasimodo ein Mensch ist, pur robustus. Und auch dieser Quasimodo ist kein böser Störenfried, aber ein wilder Kerl in deinem guten Herzen. Wir haben also diese großen Namen, über die ich jetzt keine Angst, nicht noch 3 Stunden rede, aber die nehmen sich diesen pur robustus und deuten ihn für ihre Zwecke. Also zum Beispiel ist er bei Marx natürlich der Proletarier und bei Engels auch. Bei Freud ist es Ödipus, bei Victor Hugo habe ich es schon angesprochen. Bevor ich mich jetzt aber in diesem Material verliere, versuche ich jetzt Ihnen einen Überblick zu geben, eher schematischer Natur, und komme damit zu meinem 4. Abschnitt, die Störenfriede, einen Überblick. Also wenn Sie jetzt diese ganzen Störenfriede oder diese Pueri Robusti da so durchgehen, dann könnte man sich einerseits in den Finessen und Windungen dieser irren Abenteuergeschichten, die da erleben, verlieren. Andererseits kann man aber als Philosoph, der ich ja bin, es auch nicht lassen, Ordnung sozusagen in der Störung herzustellen und zu schaffen. Also Ihnen zu verdeutlichen, ja, was haben wir denn jetzt eigentlich mit diesem Störenfried vor uns? Welches Phänomen? Denn es ist offensichtlich so, dass dessen Gesicht sich wandelt. So ein bisschen wie bei diesen Wackelbildern, die man früher als Kinder hatte, wo dann eben das lächelnde Gesicht, wenn man es etwas kippte, in ein grimmiges Gesicht sich änderte und wieder umgekehrt. Es gibt, wenn man die Geschichte durchgeht, natürlich die Geschichte des pur robustus, aber letzten Endes auch die Geschichte, glaube ich, des Störenfrieds vor Hobbes und nach Tantianrong. Es gibt, so denke ich, 4 verschiedene Typen, die auftreten. Und die will ich Ihnen kurz verdeutlichen in diesem Überblick. Der erste Typ, den haben Sie schon kennengelernt. Da kann ich mich ganz kurz halten, das ist der sogenannte egozentrische Störenfried. Kennengelernt haben Sie ihn eben bei Hobbes. Ja? Also der denkt nur an sich. Dessen Störung ist getragen von einer Agenda, die im Eigeninteresse wurzelt. Und der Gesetzesverstoß wird praktisch gerechtfertigt dadurch, dass es einem hinterher selber besser geht. Der Philosoph und Soziologe Arnold Gehlen, den ich eigentlich gar nicht so schätze, hat in anderem Zusammenhang ein schönes Wort geprägt, das hier passt, das Wort der Halbloyalität. Also die Vorstellung ist, dass praktisch im Hinterkopf eines jeden Menschen so eine Art kleines Teufelchen lauert, das dann, wenn diese Konformität eine Lücke lässt, die Chance ergreift, mit einem Regelbruch diesem Eigeninteresse dann doch zu dienen und eben nicht zu schaden, wie Hobbes es gehofft hat. Das ist der egozentrische Störenfried. Und er hat eben viele, viele Nachfolger gehabt. Auf die Nachfolger in der Gegenwart komme ich im nächsten Abschnitt. Aber zum Beispiel kommt dann Alexis de Tocqueville, der große französische Intellektuelle, der das bis heute beste Buch über Amerika geschrieben hat, was es gibt, und sagt, die kalifornischen Pioniere sind die neuen Pueri Robusti, die Wiedergänger des Pur Robustus, weil sie rücksichtslos ihr eigenes Gesetz sozusagen verfolgen oder gar kein Gesetz verfolgen. Sie wollen in einem gesetzlosen Zustand leben, raffen das Gold aus den Claims, was sie finden, es kommt dann auch eben zu so einer Art herrschaftsfreien Raum, wo der Stärkere eben siegt. Und deshalb sieht Tocqueville hier den Egoismus über das Bürgertum im Sinne des politischen, republikanischen Bürgertums siegen. Das ist der egozentrische Störenfried, ganz kurz. Der zweite Typ, der Beachtung verdient, ist ganz anderer Natur. Und um sich an ihn heranzuschleichen, kann man sich vielleicht zunächst mal verdeutlichen, dass der mit einer bestimmten Voraussetzung bricht, die beim egozentrischen Störenfried schlechterdings spielentscheidend ist. Und zwar der Voraussetzung, dass man wissen muss, was eigentlich im eigenen Interesse liegt. Nur dann kann man ja sozusagen um des eigenen Interesses willen die Regeln brechen. Der nächste Störenfried, an den ich Sie heranführen will, weiß eigentlich gar nicht, wer er ist. Er weiß es noch nicht so richtig. Er weiß vielleicht nur, dass ihm die ganze Sache nicht passt, dieser ganze Laden nicht passt, in dem er sich da befindet. Er sträubt sich gegen etwas, aber er weiß noch nicht, wohin. So ein bisschen wie bei einer kurzen Erzählung von Franz Kafka, wo jemand hektisch aufbricht und gefragt wird, wohin geht denn deine Reise? Und der Aufbrechende antwortet, nur weg von hier, das ist mein Ziel. Nur weg von hier, das ist mein Ziel. Das heißt also, der hat auch noch gar kein Ich, aus dem sich ableiten ließe, was im eigenen Interesse liegt. Seine Störung ist eine Suchbewegung, bei der dieses Ich, dieses andere Ich, mit dem er sich vielleicht auch aus dem Konformismus verabschiedet hat, verabschieden wird, erst noch gefunden werden soll. Mein Herz gleicht dem Keim einer Südfrucht im hohen Norden. Er wächst und wächst und es wächst und wächst und es kann nicht reifen. Das ist die Idee. Das ist natürlich zu schön, als dass ich es erfunden hätte. Das ist Heinrich von Kleist. Also die Idee ist, da ist noch gar kein Herz. Der weiß nur, hier ist es kalt. Hier ist es vielleicht, wie Hölderlin gesagt hat, eine bleierne Zeit. Dennoch gelinget der Wunsch und der Lust sei geweiht der Tag, heißt es dann bei Hölderlin weiter. Mir scheint, es sei als in der bleiernen Zeit. Dennoch gelinget der Wunsch. Also man will irgendwie da raus, aber man weiß noch nicht genau wohin. Und entsprechend wird man erst mit sich selbst bekannt gemacht, mit seinem anderen Ich, mit dem man aus dieser Gegenwart ausschert. Und diese Energie, die man da entfaltet, steht natürlich nicht im Zeichen des Eigeninteresses. Ja? Aber sie steht im Zeichen der Störung, einer massiven Störung unter Umständen, einer totalen Aufkündigung der Kooperation zugunsten dieser Geste, die erstmal ins Ungefähre geht, der eigenen Entfaltung. Und deshalb nenne ich diesen Störenfried exzentrischen Störenfried. Und eingeführt in die Geschichte des Pur Robustus wird er von Denis Diderot, der in einem seiner schönsten Romane, dem Briefroman Rameaus Neffe, eine Figur einführt, die er eben auch als Pur Robustus bezeichnet, wo er aber diesen Pur Robustus gewissermaßen aus dem Hobbschen Korpus herausreißt und umdeutet. Ja, also beschäftigt sich ausführlich mit Hobbes auch, nimmt den Pur Robustus und beschreibt damit eine Figur, die, wie es am Anfang des Romans heißt, wie ein Krümchen Sauerteig wirkt, das die Gesellschaft hebt und die Konventionen stört. Das ist eigentlich fast mein Lieblingsausdruck aus dieser ganzen Abenteuerreise, die ich da unternommen habe in dem Buch. Also ein Krümchen Sauerteig, so ist die goethische Übersetzung. Goethe hat diesen Roman übersetzt. Im Französischen ist es ein Stück Hefe, wovon Diderot da spricht. Und dieser exzentrische Störenfried, das ist vielleicht an der Hefe schön verdeutlicht, befindet sich in einem spannungsvollen, aber auch unter Umständen fruchtbaren Verhältnis zu seiner Umgebung. Denn Sie wissen, was mit Hefe passiert, wenn sie nicht auf Flüssigkeit, Mehl und so weiter trifft. Gar nichts. Ja? Also damit es blubbert, damit die Sache wächst, damit dieses Gesellschaftheben passiert, von dem Diderot da spricht, muss es einen produktiven Austausch zwischen dieser Hefe und der Umgebung geben. Das heißt, der Exzentriker befindet sich in so einer Art, eben wieder an so einer Schwellensituation, wo er versucht dann auch irgendwie andere aus ihrer Trägheit herauszureißen. Typ 2, der exzentrische Störenfried. Typ 3. Es gibt einen anderen großen französischen Denker, der Hobbes gelesen hat und sich über Hobbes genauso oder eigentlich noch mehr geärgert hat als Diderot. Und das ist Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau startet einen Vernichtungsangriff auf die systematischen Grundlagen von Hobbes. Und kurz bevor er den Angriff startet, schleicht er sich sozusagen ins Gedankengebäude von Hobbes rein, schneidet den Pur Robustus aus dem Hobbes raus, rennt schnell weg und deutet ihn für sich positiv um dann eben auf Hobbes loszugehen. Das ist so ein bisschen die Strategie und irgendwie zeigt das die Anziehungskraft dieser Formel. Denn Rousseau will diesen Pur Robustus dann auch für sich in Anspruch nehmen und umdeuten ins Positive, weil er in diesem Pur Robustus Eigenschaften verkörpert sieht, die er für kostbar hält im politischen Raum. Rousseau hat natürlich, anders als Hobbes, nicht im Sinn, eine übermächtige Staatsmacht zu schaffen, die Freiheit der Menschen schmälert, sondern Rousseau hat im Gesellschaftsvertrag Contrat Social und in anderen Schriften die Absicht, eben diese Freiheit zur Entfaltung zu bringen und ist dann eben damit ein Theoretiker des Republikanismus und letzten Endes auch der Demokratie, obwohl das Wort bei ihm kaum vorkommt. Also der Selbstbestimmung, der Freiheit als Autonomie. Und das heißt, für ihn stellt sich auf andere Weise als für Hobbes die Frage, mit welchen Menschen mache ich diese Republik? Er will also Menschen finden, die diese Fähigkeit aufbringen, diese Freiheit praktisch durchzusetzen, und dafür bedarf es verschiedener Eigenschaften. Und interessant ist nun, dass Rousseau diesen Störenfried, der da diese Republik erkämpft, ja, gegen die, also im vorrevolutionären Frankreich, wir sprechen hier über die Mitte des 18. Jahrhunderts, Rousseau stattet diesen Störenfried eben mit Eigenschaften aus, bei denen ihm dieser pure Robustus genau zu Pass kommt. Auf der einen Seite deutet er dieses Purhafte, also dieses Kindliche, um im Sinne einer Art von Unverdorbenheit oder Unschuld. Es ist also nicht die Dummheit, der Defekt an Vernunft, der Mangel an Vernunft, wie bei Hobbes, sondern es ist eine Art Unverdorbenheit. Sie wissen, dass Rousseau allerdings in einer meist missverstandenen Weise sich auf einen natürlichen Menschen berufen hat, der über bestimmte Tugenden verfügt. Also jedenfalls dieser ursprüngliche, natürliche, unverdorbene Mensch soll geschützt sein, gerade durch seine Kindlichkeit gewissermaßen, vor der Verdorbenheit, der Korruption, der Sitten, diesem ganzen Hin und Her von Angeberei und Eitelkeit. Oder auch, er soll geschützt sein vor einem Phänomen, das uns auch heute in der Konsumgesellschaft immer wieder begegnet, nämlich dem Fureur de se distinguer, also der Wut oder dem Furor, sich zu unterscheiden. Ich habe ein dickeres Auto als der Nachbar. Ich bin irgendwie in irgendeiner Weise bevorzugt. Also dieses Rattenrennen, von dem heute gesprochen wird, hat Rousseau auch schon vorausgesehen. Und dieser pure Robustus ist dagegen gefeit, weil er eben gar nicht so sich in diese Gesellschaft, auf diese Gesellschaft mit Haut und Haaren eingelassen hat, oder weil er sich aus dieser Gesellschaft wieder an diese Schwelle zurückzieht, von der ich vorhin gesprochen habe. Und dazu gehört natürlich aber auch, neben der Unverdorbenheit, die Robustheit, also die Dickköpfigkeit vielleicht auch, die Hartnäckigkeit, mit der hier jemand seine Sache verfolgt. Die Agenda dieses Störenfrieds, der da bei Rousseau auftritt, dieses pure Robustus, der da bei Rousseau auftritt, unterscheidet sich sowieso, das brauche ich jetzt nicht näher nochmal erläutern, von dem egozentrischen Störenfried. Ja, also dem geht es natürlich nicht nur um sein Eigeninteresse. Er hat eine politische Agenda. Die Agenda dieses rousseauischen Störenfrieds unterscheidet sich aber auch von dem exzentrischen Störenfried, den Sie gerade mit Hilfe von Denis Diderot kennengelernt haben. Warum? Weil dieser Mensch ja Träger ist einer Bewegung, die eine neue politische Ordnung hervorbringen will. Das heißt, die Ambition dieses Störenfrieds ist ungeheuer. Es geht ihm nicht nur um sich. Es geht ihm auch nicht um so eine Suchbewegung ins Ungefähre, sondern es geht ihm um die Errichtung einer anderen Ordnung, zu der er in besonderer Weise qualifiziert ist, durch diese sozusagen Störenfried-Kompetenz, die er da aufweist. Weil ich jeden dieser Störenfriede immer zentrisch nennen wollte und weil egozentrisch und exzentrisch schon so dastehen, muss ich jetzt also diesen dritten Typus des Störenfrieds nomozentrisch nennen, nach Nomos Gesetz im Griechischen. Es geht ihm nicht nur um irgendein Herumreiben, Herumkritteln, sondern an der bestehenden Ordnung, sondern um das Erstreben einer anderen Ordnung. Er zielt, sein Zentrum ist der neue Nomos, das neue Gesetz. Und wenn Sie diesen rousseauischen Störenfried beispielhaft verkörpert werden sehen wollen, dann dürfen Sie an ein Heimatdichter, den Sie übrigens bei den Störenfrieden auch hätten nennen können, denken, der die Räuber geschrieben hat. Aber auch Wilhelm Tell. Über die Räuber könnte man jetzt auch viel sagen. Habe ich auch in dem Buch ein Kapitel über Schiller, aber ich will jetzt nur ganz kurz was sagen, weil Wilhelm Tell die einfachste Weise ist, um Ihnen diesen nomozentrischen Störenfried nahezubringen. Denn Wilhelm Tell, nach Schillers letzten Drama, nicht jetzt der historische, den gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, also die Schweizer verdanken Schiller ihren Nationalhelden. Und 1804, als Schiller dieses Drama schreibt, schreibt er es mindestens so sehr über die Französische Revolution wie über die Schweiz, eigentlich mehr über die Französische Revolution als über die Schweiz, nach allem, was man weiß. Und da tritt Wilhelm Tell auf, der am Anfang des Dramas lauter Sachen macht, die überhaupt nicht abgesprochen sind und arrangiert sind mit seinen sozusagen zukünftigen Bundesgenossen. Also Stauffacher zum Beispiel sagt dann, er solle doch mitmachen bei den Bemühungen, jetzt mehr Selbstständigkeit vom Kaiser zu gewinnen. Und Tell sagt, ich habe keine Lust. Das sagt er nicht, sondern sagt, der Starke ist am mächtigsten allein. Der zieht sich in seine Berge zurück und es klingt fast wie so ein Hobbes. Also da will jemand nur noch seine, setzt nur jemand auf seine eigene Stärke. So ist es aber nicht gedacht, sondern der will sich einfach raushalten und bekommt dadurch eine Sonderstellung im Kreis der Eidgenossen, die noch keinen Bund gestiftet haben. Und genau durch diese Sonderstellung, genau dadurch, dass er sich manchmal auch auf geradezu selbstzerstörerische Weise über irgendwelche Vorgaben hinwegsetzt. Nur dadurch ist er in der Lage, diesen entscheidenden Schritt zu machen, den seine verzagten Mitschweizer eigentlich nicht wirklich wagen, nämlich den Bruch mit dem Kaiser. Also die Eskalation mit Gessler. Dann sagt der Landvogt zu ihm, ich habe gehört, du liebst das Sonderbare. Ja, er liebt das Sonderbare. Und dann eskaliert diese Situation auf geradezu kindische Weise. Aber sie muss eskalieren, weil er eben diese Zuspitzung dann sucht. Und nur durch diese Zuspitzung kann dann am Schluss es heißen, das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben wächst aus den Ruinen. Wir sind einig, einig, einig. Und dann ist der Bund errichtet. Und entscheidend an diesem Bund, zu dem Tell den Schweizern verhilft, ist, dass er am Schluss Mitglied dieses Bundes wird. Das ist ganz wichtig. Also diese herausgehobene Position, die der Störenfried, der da so eine neue Ordnung herbeikämpfen will, einnimmt, diese herausgehobene Position muss er selbst zurücknehmen, weil er sonst natürlich in die Diktatorenfalle läuft, ja? In die ja viele Revolutionäre auch gelaufen sind. Also Robespierre zum Beispiel. Und das heißt, sie haben hier den entscheidenden Dreh, dass eben Wilhelm Tell sich zu einem Untergleichen macht und ihm es nicht um sich geht, auch nicht um die eigene Herrschaft, sondern um das neue Gesetz, um die neue Ordnung. Und das ist praktisch die Idee bei diesem nomozentrischen Störenfried. Da habe ich noch 10 Minuten. Der vierte Typ ist eine traurige Geschichte. Eigentlich wären wir durch. Man kann an sich denken, man kann ins Ungewisse über sich hinaus, man kann die neue Ordnung erstreben. Es tauchen aber dann noch in dieser Geschichte des Puer Robustus Störenfriede auf, die nicht so richtig in die Logik passen, die ich bisher geschildert habe, weil sie eigentlich als so eine Art gestörte Störer bezeichnet werden können. Sie treten auf in Texten, in denen der deutsche jüdische Philosoph Max Horkheimer darüber nachdenkt, warum die Jugend faschistisch geworden ist. Und in diesen Texten taucht der kleine Wilde auf, der auch bei Diderot und Rousseau und Baudelaire und bei allen möglichen anderen Puer Robustus Theoretikern auftaucht. Und Horkheimer bezeichnet diese faschistischen Aufrührer als kleine Wilde. Und beobachtet an ihnen ein psychologisch sehr plausibles, trauriges Phänomen. Und zwar sind das Leute, die eigentlich, wir sprechen jetzt meinetwegen zum Beispiel über die 20er Jahre, in einer Situation sich befinden, in der sie von niemandem nicht gefragt sind, verlassen sind, vergessen sind, durch die Ritzen fallen, irgendeinen Mistjob machen oder gar keinen Job machen und an einem akuten Defizit an Anerkennung leiden und eigentlich, und da gibt es auch viele literarische Beschreibungen, auch lebensgeschichtliche Beschreibungen übrigens, eigentlich sagen, ich taug zu nichts. Ich bin ein schwaches Ich. Also das heißt, die egozentrische Variante funktioniert nicht. Die exzentrische Verspieltheit funktioniert nicht. Der große Entwurf einer neuen Ordnung funktioniert auch nicht. Und jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass diese Menschen, die sich in dieser Situation befinden, ein unglaubliches Unzufriedenheitspotenzial in sich enthalten und entsprechend auch eine Aggression in ihnen hochkommt. Und diese Aggression können sie aber wegen der Schwäche, die sie eigentlich empfinden, dass sie nämlich sich für mickrig halten, nicht aus eigener Kraft sozusagen umsetzen, sondern nur unter der Voraussetzung, dass links an der Schulter und rechts an der Schulter jemand anders steht, der genauso brüllt und genauso den Stein ins jüdische Geschäft wirft wie man selbst. Die Masse, der massive Störenfried. Das wäre der vierte Typus. Und dieser massive Störenfried, der ist deshalb ein gestörter Störer, weil sie ja schon merken, was eigentlich hier mit dem Verhältnis zwischen Störung und Ordnung passiert. Nämlich der Störer, der hier auftritt, kann diese Störung nur vollziehen unter der Voraussetzung, dass er sich unmittelbar, und zwar sofort, das Rückhalts einer Ordnung versichert, die er praktisch hinter sich spürt. Ja? Also er will praktisch geführt werden. Im dröhnenden Faustschlag des Rebellen, heißt es mal bei Adorno in einer schönen Stelle, klingt schon die Unterwerfung unter den Führer mit. So darf man sich das vorstellen. Ja? Und das heißt also, diese Ordnung, diese Störung ist gestört, weil sie umstandslos mit der totalen Affirmation einer massiven, totalitären, totalen Ordnung, einer Fusion zwischen diesen ganzen Menschen, die da als Masse aufbegehren, weil sie sich also mit des Rückhalts einer solchen Ordnung vergewissern muss. Das ist der massive Störenfried und das ist der letzte in dieser Reihe von Typen, die ich da entworfen habe. Jetzt ganz kurz noch zum Teil 5, die Störenfriede heute. Also ich habe jetzt Ihnen den egozentrischen, exzentrischen, nomozentrischen und massiven Störenfried vorgeführt. Ich hoffe, dass Ihnen diese Figuren etwas lebendig geworden sind. Und ich hoffe auch, dass ich keine langen Worte machen muss, damit Sie sozusagen auf eigene Faust Expeditionen unternehmen können in die Gegenwart und fündig werden, was diese Störenfriede heute betrifft. Denn man wird leider fündig oder zum Glück, je nachdem. Also die egozentrischen Störenfriede haben sie erlebt 2008, Finanzkrise. Psychologen haben Umfragen durchgeführt unter Börsenmaklern, Investmentbankern. Wie würden sie sich entscheiden, wenn sie die Wahl hätten zwischen einem Geschäft, das ihnen 10 Millionen Dollar bringt, und den Bestand ihrer Finanzinstitution und vielleicht der ganzen Volkswirtschaft praktisch erschüttert. Oder, also wenn sie die Wahl hätten, dies zu tun, oder die 10 Millionen Dollar nicht zu verdienen und damit den Bestand der Institutionen, der Finanzinstitutionen, der Volkswirtschaft aufrechtzuerhalten. Das ist ein gutes Beispiel für das, was ich vorhin bezogen auf Hobbes gesagt habe. Die Investmentbanker haben sich in großer Zahl für die Variante 1 entschieden. Natürlich nehme ich die 10 Millionen. Und wenn nach mir die Sintflut ausbricht, ich bin dann im Trockenen. Und das heißt also, hier haben Sie die Zerrüttung von Ordnungen durch egozentrische Störenfriede. Und die gibt es, wie Sie wissen, bis heute. Auch nach 2008 sind sie nicht verschwunden. Es gibt exzentrische Störenfriede. Wenn Sie heute Empfehlungen abfragen, wie Sie in Unternehmen und Organisationen arbeiten sollen, dann werden Ihnen wahrscheinlich selbst die Chefs in dieser Organisation sagen, eins ist ganz wichtig, out of the box denken. Ja? Also das heißt, Sie haben hier das Phänomen, dass praktisch Kreativität gefordert wird von allen, Unangepasstheit gefordert wird, aber man muss hier natürlich kritisch anmerken, dass die Härte und Schwere und das Risiko, das mit diesen exzentrischen Störenfrieden in früheren Zeiten verbunden war, in diesen Fällen nicht ganz zum Verschwinden gebracht wird. Da gibt es natürlich immer noch solche Beispiele, aber häufig in so einer Art von Mehrwertschaffungsritual verwandelt wird. Also da macht jemand was Ungewöhnliches, um seinen Marktwert zu steigern und rennt dann gleich wieder sozusagen auf den Markt zurück, um festzustellen, um sozusagen auch das zu materialisieren, dass sein Marktwert sich gesteigert hat. Das ist also das Dilemma des Kreativitätsdiskurses heute, dass wir da irgendwie nicht so wissen, wer zieht eigentlich wen hier über den Tisch. Zieht der Kreative die Gesellschaft in eine andere Richtung, in eine unerwartete Richtung, oder lässt die Gesellschaft den Kreativen wie an einer Hundeleine mit so einer Rückholfeder ein bisschen ausschwärmen und drückt dann auf den Knopf und dann tschick, zieht sie den Kreativen wieder zurück. Das ist der exzentrische Störenfried. Der nomozentrische Störenfried tut sich besonders schwer heutzutage, weil nicht so ganz klar ist, gegen welche Ordnung wird hier eigentlich angekämpft. Ist es die nationale Ordnung? Ist es die globale Ordnung? Ist es eine Wirtschaftsordnung? Ist es eine politische Ordnung? Das ist ein langes Thema, wo wir vielleicht in der Diskussion auch noch drauf kommen können, wenn Sie wollen. Aber um Ihnen nur ein typisches Beispiel für einen nomozentrischen Störenfried heute zu geben, würde ich Edward Snowden nennen, der sich in seinen Selbstauskünften, warum er das tut, getan hat, was er getan hat, immer berufen hat auf die Tradition des zivilen Ungehorsams in den USA, die eine große Tradition im 19. Jahrhundert ist und war, und gesagt hat, ich will die realen Verhältnisse in Amerika messen an dem idealen Amerika, das eigentlich verraten wird, und deshalb fühle ich mich berechtigt, diese Rechtsbrüche zu vollziehen, die ich da vollziehe. Also das ist das typische Muster eines nomozentrischen Störenfrieds. Man beruft sich auf eine andere Ordnung, in diesem Fall sogar an ein Ideal, das dieses Land selbst aus der Sicht von Snowden verraten hat oder unterbietet, bezogen auf den Zugang zu Informationen beispielsweise. Der massive Störenfried, den gibt es heute auch. Es ist absolut verblüffend, ich habe das versucht, so gründlich wie möglich zu studieren, wie sich die Biografien islamistischer Attentäter ähneln mit den psychologischen, philosophischen Beobachtungen, die sich bei Horkheimer bezogen auf die faschistischen Jugendlichen finden. Ich halte überhaupt nichts von diesen ganzen Angleichungen. Faschismus ist einmalig gewesen und Nationalsozialismus auch nochmal was anderes. Also verzeihen Sie, ich will hier keineswegs Angleichung vollziehen, aber diese Idee, dass schwache Ichlinge sozusagen dann durch diesen Rückhalt in dieser Großgemeinschaft, imaginären Großgemeinschaft eines fundamentalistischen Islam finden und daraus die Kraft schöpfen, selbstzerstörerische und zerstörerische Handlungen zu vollziehen. Dieses Muster ist völlig ähnlich wie das, was da Horkheimer beschrieben hat. Aber es ist auch so, dass diese massiven Störenfriede zum Beispiel in der Pegida-Bewegung zu finden sind, die ihre Stärke ja bezieht aus dem Gefühl, so jetzt können wir es sagen, jetzt können wir irgendwie den Bus mit Flüchtlingen anhalten und brüllen, oder jetzt können wir, haben wir den Mut aufzustehen und irgendwas und irgendwelche Parolen zu brüllen. Also dieses dumpfe zusammen, dieses Verschmelzen in der Masse spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Sie sehen also, die Störenfriede gibt es allesamt immer noch, und es geht nicht darum, Störenfriede abzuschaffen, sondern sich an die Richtigen zu hängen oder auch selber ein Richtiger zu werden, wenn Sie mögen. Sechster Teil: Donald Trump. Jetzt ist es wirklich zu spät. Was ist Donald Trump? Vielleicht können wir es in der Diskussion machen. Donald Trump ist ein ganz teuflischer Typ von Störenfried. Er ist nämlich eine Mischung. Er ist eine Mischung aus, raten Sie mal, dem Egozentrischen und dem Massiven. Er sagt einerseits, als Clinton ihm vorhält im Wahlkampf, du hast wohl nie Steuern gezahlt, that's because I'm smart. Und das ist praktisch der Freibrief für seine Anhänger. Ja, das System ist korrupt. Du kannst dich um dich kümmern. Kümmer dich nur um dich. Auf dich kommt es an. Und gleichzeitig sagt er, ich führe euch in eine glänzende Zukunft. Ich nehme all die Pfeile und Steine auf mich, die gegen uns geschleudert werden, und schütze euch. Und das ist auch aus dem Wahlkampf und das kommt dann in vielen Wendungen danach wieder. Und die ganze Rhetorik von der Größe Amerikas und diese Herausstellung seiner Person mit einer unübersehbaren Angleichung zwischen ihm und Jesus Christus, haben Sie das gehört? Ich nehme die Pfeile auf mich, zeugt davon, dass er hier nicht einfach nur auf dem Ego-Trip ist, sondern sich als Erlöserfigur inszeniert, einer Masse, die er hinter sich schart. Und entsprechend befindet er sich auch in einem Kampf gegen die, die er Volksfeinde nennt. Und das klingt im Deutschen noch fieser als Enemy of the People, aber auch im Amerikanischen hört sich das fies an. Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld bei meinem viel zu langen Vortrag.